Und dann hat sich das Heer von Franz von Sickingen östlich der Stadt niedergelassen. Man hat versucht, die Stadtbevölkerung auf ihre Seite zu bringen, indem man Briefe mit Armbrustbolzen in die Stadt geschossen hat und in diesen Briefen die Bürgerschaft aufgefordert hat, doch die Stadttore zu öffnen, was diese aber nicht gemacht haben. Und es kommt dann auch wiederum zu Zerstörungen von Klostersiedlungen, und zwar von St. Maximin im Norden und St. Barbara im Süden, alle aber außerhalb der Stadtbefestigungen gelegen. Und zum Beschuss auch der Stadt und der Stadtmauern. Und darauf bezieht sich hier in der Tradition von Trier eben auch die Bezeichnung eines Monumentes auf dem östlich der Stadt, südöstlich der Stadt gelegenen Petrisberg, nämlich das sogenannte Franzensknüppchen. Na, also ein Hügel, eine Knuppe, auf der die Truppen Franz von Sickingen, deshalb Franzensknüppchen, ihre Bombarden und Kanonen aufgestellt haben sollten, um die Stadt zu beschießen.
Diese Folge von Geschichte Europas ist eine Auftragsproduktion für das Stadtmuseum Simeon Stift in Trier im Rahmen der Sonderausstellung Konturen der Stadt, die noch bis Anfang April 2025 die Geschichte der Trierer Stadtmauern präsentiert. Mit Professor Dr. Lukas Clemens von der Universität Trier durchschreiten wir in dieser Folge die über 1000 Jahre des Mittelalters und schauen, wie Trier und seine Befestigungen aus dem Chaos der Spätantike kamen, wie zunächst einige Wehranlagen und kleinere Mauerringe für Schutz sorgten und wie letztlich eine neue, wenn auch kleinere Stadtmauer als in der Antike, Trier vor verschiedenen Angriffen schützte. In den Shownotes findet ihr, neben einem Link zur Sonderausstellung im Stadtmuseum Trier, eine stets aktuell gehaltene Liste inhaltlich verknüpfter Folgen, darunter etwa die anderen beiden Folgen zur Trierer Stadtmauer. Ebenso gibt es dort Hinweise, wie ihr mir Feedback zusenden oder mich per PayPal oder Steady unterstützen könnt. Herr Clemens stellt sich zu Beginn unserer Aufnahme aus dem November 2024 selbst vor und erzählt von seiner langen Beschäftigung mit Trier, seiner mittelalterlichen Geschichte und den Stadtbefestigungen dieser Zeit. Ich wünsche euch viele neue Erkenntnisse beim Anhören unseres Gesprächs.
Ja, mein Name ist Lukas Clemens. Ich bin seit 2004 Professor für mittelalterliche Geschichte und historische Hilfswissenschaften an der Universität Trier. Vorher habe ich in Trier studiert in den 80er Jahren und wurde dort auch promoviert im Bereich der mittelalterlichen Geschichte mit einer historischen Arbeit. Trier, eine Weinstadt im Mittelalter, in der es um die Bedeutung des Weinbaus und des Weinhandels für die Moselstadt geht. Und anschließend bin ich dann ans Rheinische Landesmuseum gewechselt. Hintergrund war, dass ich während meines Studiums auch ausgegraben habe, als örtlicher Grabungsleiter auf vielen Ausgrabungen in Frankreich gewirkt habe. Und das in Kombination mit meiner Ausbildung als Historiker hat dann dazu geführt, dass ich als Kustos für die Referate Mittelalterarchäologie, das wurde damals erstmals eingerichtet, und Stadtarchäologie am Landesmuseum eingestellt wurde und über 10 Jahre dann auch die Stadtarchäologie in Trier organisiert habe, unterbrochen durch eine 1,5-jährige Elternzeit, die ich mit meiner Familie, mit meiner Frau und unserem ersten Kind in Rom verbracht habe. Zurückgekehrt hatte ich dann ein Manuskript im Gepäck, das ich an der Uni Mainz eingereicht habe für eine Habilitation. Es ging um das Thema Wahrnehmung und Fortleben von Antike im Mittelalter nördlich der Alpen, eine interdisziplinär angelegte Arbeit, die sich aus der schriftlichen Überlieferung und den archäologischen Funden und Befunden speist. Und da geht es darum, was ist im Mittelalter noch an römischen Überresten sichtbar, wahrnehmbar und wie geht man damit um, wie interpretiert man diese Überreste, wie nutzt man sie, wie instrumentalisiert man sie etwa, indem man sie in städtische Gründungsmythen einbaut. Ja, und seit 2004, jetzt seit 20 Jahren, bin ich als Professor an der Uni tätig.
Das heißt, Sie haben sich intensiv mit der Stadtgeschichte befasst. Wie kommt man dann darauf, sich auch speziell auf die Stadtmauer zu konzentrieren?
Ja, im Zuge meiner Arbeiten damals im Landesmuseum hatte ich natürlich auch immer wieder mit den diversen Stadtbefestigungen von Trier zu tun. Das sind ja, wenn man so die Großbauten sich anschaut, die bedeutendsten, wenn man allein an die antike Stadtmauer denkt, die eine Länge von 6,4 Kilometern hatte, bis etwa 8 Meter hoch gewesen ist und im Fundament über 4 Meter breit, oder die mittelalterliche Stadtmauer, die immerhin 4,4 Kilometer lang gewesen ist, dann stößt man natürlich im Laufe von Bauvorhaben, die man archäologisch zu begleiten hat, immer wieder auch auf dieses Monument. Und das ist schon sehr früh bei mir der Fall gewesen, 1994, als in der Deutschherrenstraße dann ein Abschnitt der antiken Stadtmauer zutage kam, auf deren Außenseite dann die mittelalterliche Stadtmauer im 12. Jahrhundert draufgesetzt worden ist. Und man konnte in diesem Baustellenabschnitt sogar noch die frühneuzeitliche Stadtmauer aus dem zweiten Jahrzehnt des 18. Jahrhunderts dokumentieren. Und das hat auch immer dann so ein bisschen das Interesse bei mir an diesen Befestigungen generell geweckt. Und es gab dann im Laufe der Zeit mehrfach Aufschlüsse, wo man sich dann mit diesen Bauwerken beschäftigen konnte.
Wir sprechen über die Stadtmauer Triers im Mittelalter. Dennoch, das haben Sie eben im Vorgespräch betont, ist es wichtig, da den Übergang von der Antike ins Mittelalter noch einmal zu betonen. Also, wie kommt Trier aus der Spätantike ins Frühmittelalter? Was passiert mit der Stadt und auch was passiert mit der Stadtmauer?
Ja, das ist natürlich ganz, ganz wichtig für den weiteren Verlauf, denn Trier ist ja ein Sonderfall, wenn man sich die Städte in den römischen Provinzen Germaniens und Galliens anschaut. Denn Trier ist nicht nur eine Metropole eines größeren Verwaltungsbezirkes, sondern sie wird ja Ende des 3. Jahrhunderts auch Kaiserresidenz. Und das bedeutet dann den Zuzug großer Personengruppen, sodass die Stadt, die ummauert seit dem 2. Jahrhundert eine Fläche von rund 400 Fußballfeldern, also 285 Hektar umfasst, dass diese Stadt innerhalb ihrer Mauern verdichtet wird, anwächst und wir bis zu 50.000, das sind Schätzungen, Einwohner in dieser Stadt uns vorstellen dürfen. Die Stadt war seit dem 2. Jahrhundert von einer mächtigen Mauer, 4 Meter breit bis zu 8 Meter hoch, umschlossen gewesen, die so in einem Rutsch, also in wenigen Jahren, errichtet worden sein dürfte. Und diese Mauer ist im Laufe der Zeit zwei-, dreimal auch bedroht gewesen, zerstört worden. Etwa Ende des 2. Jahrhunderts, 196, 197, da gab es mal einen Bürgerkrieg zwischen einem Usurpator und dem rechtmäßigen Herrscher Septimius Severus. Und da ist die Stadt Trier, die damals zu dem Usurpator Clodius Albinus hielt, von der 22. Legion aus Mainz entsetzt worden. Das wissen wir aufgrund einer Inschrift, die in Mainz gefunden wurde und heute aber im Landesmuseum in Trier als Dauerleihgabe zu sehen ist. Und damals hat man die gerade erst errichtete Porta Nigra von außen mit Feuer bedroht. Es gibt also Brandspuren an dieser Porta Nigra, die auf diese Zeit zu beziehen sind. Ferner haben wir in dem Graben, in dem ersten Graben, der vor der Stadtmauer angelegt worden ist, Zerstörungsschutt aus dem 3. Jahrhundert, der abermals dann auf eine Belagerung verweist. Die Stadt, wie gesagt, boomte seit dem Ende des 3. Jahrhunderts als Residenzstadt. Dieser Zustand hielt ja eine gewisse Zeit lang an. Es gibt ein riesiges Bauprogramm innerhalb der Stadt. Es wird ein Palastbezirk errichtet. Es wird aber auch an der antiken Stadtmauer gebaut. Sie wird ausgebessert. Sie erhält wohl auch ein neues Stadttor auf der Heiligkreuzer Höhe, die sogenannte Porta Alba, die auch im Mittelalter noch eine Zeit lang erhalten gewesen ist. Und diese Kaiserresidenz hat in dieser Form dann bis ins ausgehende 4. Jahrhundert Bestand. Dann wird der Druck hier auf die Rheingrenze und die Nachbarregion so stark, dass man aus Sicherheitsgründen die Residenz nach Oberitalien verlagert, Schwerpunkt Mailand, aber es gibt auch dort Nebenresidenzen Aquileia und Ravenna. Hintergrund ist, dass man von dort aus besser die Alpenpässe auf die Apenninhalbinseln kontrollieren kann. Und auch die enorme Verwaltung in Trier wird abgezogen in den Mittelmeerraum nach Arles. Und mit diesen Abzügen ist auch der Wegzug großer Personengruppen verbunden gewesen. Im 5. Jahrhundert kommt es dann zur sogenannten Völkerwanderung, die mit dem Übergang von Alanen und Sueben und Vandalen im Winter 406 über den zugefrorenen Rhein beginnt. Und in der ersten Hälfte des 5. Jahrhunderts wird die Stadt Trier allein viermal von fränkischen und auch burgundischen Gruppierungen erobert und immer wieder auch rückerobert. Im Jahr 451 hat wohl auch der Hunneneinfall, der zur Zerstörung von Metz geführt hat, Trier gestreift. Und der kam dann ja erst in der Champagne auf den sogenannten katalanischen Feldern zu seinem militärischen Ende. Aber diese Einfälle und Zerstörungen haben einen enormen demografischen Einbruch der Moselmetropole zur Folge gehabt, sodass wir dann im ausgehenden 5. und beginnenden 6. Jahrhundert nur noch mit einigen hundert Einwohnern oder vielleicht ganz wenigen tausend, 2000, 3000 in der Stadt rechnen dürfen, die dann inmitten der Ruinen lebten, aber vor allem auch außerhalb dieser riesigen Ruinenfelder auf den antiken Gräberfeldern nördlich und südlich der Stadt, wo dann auf Memorialbauten die ersten ja, Klerikergemeinschaften entstanden sind. Und darum gruppieren sich dann auch die frühen Siedlungen. Ich sage immer, wenn man sich so die Einwohnerzahl von Trier im frühen Mittelalter vorstellen möchte, dann gehe man doch mal am Wochenende zu einem Heimspiel von Eintracht Trier. Wenn dann da gut 2000 Zuschauer da sind, dann sieht man, das ist so das frühmittelalterliche Trier mengenmäßig an einem Ort versammelt.
Das heißt, das Gebiet der Stadt muss ja viel kleiner gewesen sein. Die alte antike Stadtmauer konnte also nicht mehr gehalten oder instand gehalten werden. Stimmt's?
Ja, genau. Man muss sich das ja mal vorstellen. 6,4 Kilometer, eine enorme Länge, die man mit wenigen hundert Einwohnern überhaupt nicht verteidigen konnte. Hinzu ist sicher auch gekommen, dass schon erhebliche Zerstörungen in Einzelbereichen dieser Mauer gegeben hat. Sie war eigentlich ihrer Funktion verlustig geworden. Und blieb das eben auch in weiten Teilen über die Jahrhunderte hinweg, ist in der Folgezeit dann immer wieder auch als Steinbruch genutzt worden, fungierte im weiteren Verlauf des Mittelalters und sogar auch noch in der frühen Neuzeit, wo man sie oberirdisch bis in unbekannte Höhe auch gelegentlich noch wahrnehmen konnte, etwa als Grenze. So ist zum Beispiel das Dorf Heiligkreuz, was zum Trierer Territorium gehörte, beiderseits der antiken römischen Stadtmauer entstanden und der außerhalb der Stadtmauer gelegene Bereich, der gehörte zum Rechtsbezirk des Benediktinerklosters St. Eucharius, später St. Matthias, während der innenmauerseitige Bereich zum Territorium, zum engen Territorium der Stadt gehörte. Und noch bis ins beginnende 20. Jahrhundert hinein konnte man zum Beispiel im Süden der Stadt, in der Straße am Kiewelsberg, den enormen der römischen Stadt vorgelagerten Graben sehen, durch den damals ein Weg führte. Also man muss sagen, die Stadtmauer hat ihre Funktion dann spätestens seit der Mitte des 5. Jahrhunderts verloren. Und in der Folgezeit war Trier dann eine Siedlung, die langsam seit dem 7., 8. Jahrhundert, das können wir auch archäologisch sehr gut nachweisen, wieder so sukzessive aufgesiedelt wurde. Eine Siedlung, die einerseits geprägt gewesen ist von den zahlreichen römischen Hinterlassenschaften, von den römischen Ruinen, nicht nur der Großbauten, sondern auch der Bebauung der Insula, also der Quartiersbebauung. Aber dazwischen erstreckten sich also auch ausgedehnte Areale, die agrarisch genutzt worden sind, etwa als Weingärten, als Streuobstwiesen, aber auch als Äcker und Felder. Oder es waren einfach brach zwischen den Ruinen liegende, verbuschte Flächen. Auch das ist mittlerweile ganz gut sowohl archäologisch nachgewiesen worden, indem man die Humuspakete mit Fundmaterial zwischen den Ruinen dokumentiert hat, sowie für das hohe Mittelalter dann auch inschriftlich gut oder schriftlich gut dokumentiert. Denn wir haben eine ganze Reihe von Urkunden, die städtische Areale und deren Verpachtung oder Verkauf bezeugen und dann auch immer wieder die Anrainergrundstücke beschreiben. Und da ist diese Situation ganz gut dargestellt. Trier war in dieser Zeit, das ist also ein Zeitraum vom 5. Jahrhundert an bis ins 12. Jahrhundert, als dann nachher die mittelalterliche Stadtmauer begonnen wird, in großen Teilen eine offene Stadt. Das heißt aber nicht, dass es immer wieder auch kleine oder Kleinstbefestigungen innerhalb dieses Geländes gegeben hat, die sehr unterschiedlich von ihrer Ausdehnung und ihrer Zweckbestimmung gewesen sind. Wir haben um den Bereich von Dom und Südkirche, der späteren Kirche Liebfrauen und den Kanonikerhöfen eine Befestigung, die diesen Domring eben umschließt und damit eine Fläche von etwa 7 Hektar, das sind rund 70.000 Quadratmeter. Und diese Befestigung ist älter als die mittelalterliche Stadtmauer aus dem 12. und 13. Jahrhundert. Wir haben einen ersten schriftlichen Hinweis aus der Trierer Bistumschronistik, den Gesta Trevarorum, zu Deutsch den Taten der Trierer, in denen für das Jahr etwa 1000 berichtet wird, dass der damalige Erzbischof Ludolf seine Kanoniker durch eine Ummauerung von der Plebs, also von der städtischen Bevölkerung, getrennt habe, um sie somit gleichsam vom weltlichen Treiben abzuhalten. Da wird überhaupt nichts von einem fortifikatorischen Charakter dieser Anlage berichtet. Und es gibt Indizien, dass dieser Bering, den wir übrigens auch heute noch im Stadtbereich sehr, sehr schön nachvollziehen können, etwa an Straßenzügen wie der Pallasstraße, der Grabenstraße oder der Glockenstraße und der Straße Sieh um dich. Diese Mauer ist offenkundig älter, denn sie ist in einer typischen Bauweise errichtet worden, wie sie der spätrömische Militärhistoriker Vegetius noch im 5. Jahrhundert beschreibt. Sie ist nämlich eine Zwei-Schalen-Mauer. Das heißt, sie ist aus Quadern errichtet worden an der Außen- und an der Innenseite. Diese Quader sind alle wiederverwendet, stammen von römischen Bauwerken, darunter vielen antiken Grabmonumenten. Und zwischen diese aufgeschichteten Quader hat man dann Schutt und Erde eingebracht. Diese Mauer, die man archäologisch eben in der Grabenstraße, aber auch in der Glockenstraße und sie um dich dokumentiert hat und die man im Aufgehenden sogar noch an der Kurie zu Eich heute erkennen kann, die war etwa 3 Meter breit im Fundament und im Aufgehenden nachher noch etwa 1 Meter mächtig. Und es gibt Überlegungen, ob diese Mauer nicht vielleicht auch im Zusammenhang mit den Einfällen des 5. Jahrhunderts steht, dass die Trierer damals dieses hastig offenkundig errichtete Bauwerk angelegt haben, um ihre heiligen christlichen Stätten, den Dom und die Südkirche und dort wohl auch eine aufbewahrte und verehrte Herrenreliquie zu schützen. Jüngste Untersuchungen haben auch den Graben zutage gefördert, der vor diesem Bauwerk lag und die Keramik, die dann später auch schon in die Grabensohle eingebracht worden ist, die stammt aus dem 8. 9. Jahrhundert, ist also nach Anlage des Grabens dann irgendwann später in die Grabensohle gelangt. Das alles lässt uns überlegen, ob diese Befestigung um den Domring herum nicht in Teilen spätest antik ist, also noch vielleicht bis ins 5. Jahrhundert hinein zurückreicht, dann wäre es ein Parallelfall zu vielen spätantik errichteten Befestigungen in anderen Städten, in Italien, in Spanien, aber auch in Gallien, um ja den Einfällen und den unruhigen Zeiten der Völkerwanderung ein bisschen Herr zu werden. Und dass man dann im weiteren Verlauf des Mittelalters, also um 1000 beispielsweise, hingegangen ist und hat diese Ummauerung dann nochmal zusätzlich restauriert, verändert. Und das ist dann, hat dann Eingang in die Trierer Bistumschronistik geführt. Das ist also eine kleine Befestigung innerhalb des großen Siedlungsbereiches der antiken Stadt Trier mit ihren damals Ausdehnungen von 285 Hektar. Also eine kleine Burg sozusagen innerhalb dieser Anlage, die 7 Hektar Fläche umschlossen hat. Im weiteren Verlauf des Mittelalters, also dann im 11. Jahrhundert, haben wir zusätzlich Hinweise, dass innerhalb dieses antiken, ehemaligen antiken Siedlungsgebietes, aber auch außerhalb auf den ehemaligen Friedhöfen der römischen Zeit geistliche Institutionen, Stifte und Klöster entstehen und dass diese ebenfalls durch Ummauerungen zusätzlich oder gesichert sind. Für den Stadtbereich, für den engeren Stadtbereich haben wir Hinweise darauf an der Mosel, das Nonnenkloster St. Irminen in Horio, das dort im 7. Jahrhundert errichtet wird, ist mit einem Bering befestigt gewesen, der allerdings von den Strukturen her ebenfalls schon antik ist. Denn der Name des Klosters in Horio oder Ad Horia dann auch später verweist darauf, dass man damals wusste, als man das Kloster errichtet hat, dass es in die Speicherstadt des antiken Triers hineingesetzt worden ist. Horium im Singular, Horia Plural sind Speicher, Speicherbauten. Und dieses Nonnenkloster wird dann später nach der zweiten Äbtissin Irmina St. Irminen genannt. Und das Kloster und der Ort, der ursprünglich eben mit der Bezeichnung in Horio noch auf die antike Bedeutung oder die antike Funktion der Bauten verweist, dieses Wissen darum geht im Laufe der Zeit verloren und dann mutiert die Bezeichnung Horia, Speicherbauten, zu Ören. Das ist eben der Name für dieses Stadtviertel. Und es gibt ja heute noch allerdings etwas abseitig davon, die Öhrenstraße, die darauf Bezug nimmt. Das ist also so ein Stiftsbering. Dann gibt es weitere außerhalb der antiken Stadtmauern im Norden, das Stift St. Paulin und auch die Benediktinerabtei St. Maximin sind mit solchen Beringen befestigt gewesen. St. Maximin dann im 10. Jahrhundert und zwar nach Zerstörungen, die durch den Normanneneinfall 882 stattgefunden haben. Dann hat man einen kompletten Neubau der Abteikirche und des Klosters im 10. Jahrhundert, in der ersten Hälfte des 10. Jahrhunderts initiiert und hat diesen Klosterbereich mit einer Mauer befestigt und auch einem vorgelagerten 900 Meter langen Graben. Und St. Paulin ist schon im späten 9. Jahrhundert offenkundig befestigt gewesen, denn die Normannen hatten, das wissen wir aus der Chronik des Regino von Prüm, hatten versucht, St. Paulin einzunehmen. Gründonnerstag 882, sie waren 4 Tage in Trier, haben das aber nicht geschafft. Also es gibt diese Beringe um einzelne geistliche Institutionen und im weitesten Sinne kann man auch die Domimmunität ja dazu zählen. Und dann gibt es seit dem 11. Jahrhundert und dann verstärkt auch im 12. Jahrhundert die Errichtung von Stadtburgen der Trierer Eliten, die aus der Dienstmannschaft des Erzbischofs, des Erzstifts, aber auch der Klöster und Stifte stammen, die sogenannten Ministerialen. Diese Leute haben wichtige Funktionen in den jeweiligen Grundherrschaften übernommen und sind die Reiterkaste beziehungsweise das Ritter- oder Reiterkriegerreservoir des Erzbischofs von Trier, aber auch der Klöster und Stifte. Und diese Leute errichten sich Stadtburgen. Entweder nisten sie in den Ruinen der antiken Großbauten, Beispiele sind etwa die Kaiser- und die Barbara-Thermen, oder sie errichten sich aus dem Abbruchmaterial der römischen Ruinen ihre Stadtburgen neu. Und das sind gleichsam ja, die Skyscraper des Mittelalters. Das sind Türme, die sind so 25 Meter hoch, 4-, 5-geschossig, haben einen Zugang in der Regel im ersten oder zweiten Obergeschoss über eine Holztreppe, die man schnell abschlagen kann. Und sie sind das fortifikatorische Zentrum, auch wiederum kleiner Einheiten, die mit einer Ringmauer umgeben sind und innerhalb der sich dann Ökonomiegebäude, Stallungen, Kälteanlagen, aber auch andere Wohnhäuser befinden. Und von den Dimensionen her, Mauerstärken bis zu 2,80 Meter, auch im Aufgehenden, rechteckig, sind sie vergleichbar mit Burgen derselben Zeit, wie wir sie auch im Trierer Umland in der Eifel oder im Hunsrück archäologisch nachgewiesen haben. Also inmitten dieser riesigen Ruinenlandschaft, die agrarisch durchsetzt ist, gibt es, obwohl Trier insgesamt eine offene Stadt ist, gibt es so kleine Nuklei, geistliche Institutionen, aber auch dann die Komplexe eben dieser Ministerialen, die befestigt sind.
Und darin nochmal die einzelnen Wehrtürme, sowas wie den Frankenturm oder das Haus Jerusalem, die ja heute noch im Stadtbild sichtbar sind.
Genau, so ist es. Also für den Turm Jerusalem wissen wir ja sogar eindeutig, dass dieser Turm im 11. Jahrhundert bereits errichtet worden ist und also zu einer Zeit, als es definitiv noch keine Stadtmauer gegeben hat. Und dass er auch bei einem wichtigen Ereignis des ausgehenden 11. Jahrhunderts dann schwer beschädigt worden ist. Auch das womöglich eben mit ein Motiv dann im 12. Jahrhundert an den Bau eben einer gemeinsamen Stadtmauer zu gehen. Was ich meine ist das Jahr 1096. Damals kommen Kreuzfahrerhorden im Vorfeld des ersten Kreuzzuges nach Trier und bedrängen die jüdische Gemeinde, fordern von ihnen Geldleistungen zur Verpflegung. Und die jüdische Gemeinde ist im Vorfeld hingegangen und hat ihre sakralen Kultgegenstände aus der Synagoge in ein festes Haus, wie es in einer hebräischen Chronik zeitnah geschrieben heißt, Bet Hasak, gebracht in der unmittelbaren Nachbarschaft. Und das ist dieser Turm Jerusalem, der so rund 60, 70 Meter von dem jüdischen Viertel entfernt liegt. Aber davon haben die Kreuzfahrer Kenntnis bekommen, möglicherweise auch durch Anzeigen aus dem städtischen Umfeld, und haben dann diesen Turm vom Dach her, sie sind also über die Ludolfsche Mauer dann aufs Dach geklettert, haben den geknackt und die Kultgegenstände geschändet, beziehungsweise das Silber abgerissen und das Gebäude insgesamt schwer zerstört. Faire Destructa heißt es dann rund eine Generation später. Und als Erinnerung an dieses Ereignis hat dieser Turm dann den Namen Domus Quedicitur Jerusalem, also Turm Jerusalem, erhalten, der also Bezug nimmt darauf, dass diese Kreuzfahrer dann auf dem Weg in den Nahen Osten nach Jerusalem gewesen sind.
Ein zentraler Teil der Trierer Stadtmauer ist das nördliche Tor, die Porta Nigra. Die wird allerdings auch ihre Funktion als Stadttor verlieren und zu einer Kirche umgebaut werden. Wie und warum?
Ja, genau. Also das ehemalige Nordtor der antiken Stadt im 2. Jahrhundert errichtet, wird im 11. Jahrhundert in eine Doppelkirchenanlage umgewandelt. Und das ist der Grund auch, warum wir dieses Nordtor heute noch sehen bzw. bewundern dürfen. Denn es gab ja auch noch weitere Stadttore von Trier, die übrigens in dieser Zeit, 11. Jahrhundert, und zum Teil dann bis ins 12., sogar 13. Jahrhundert ebenfalls erhalten geblieben sind. Zu den weiteren Stadttoren der antiken Stadtmauer gehört ja einmal einerseits das Amphitheater, das als Großfestung in die römische Mauer integriert war und das also auch als Stadttor fungierte, indem der Eingang, der innerstädtische Eingang im Norden lag und im Südosten dann der Ausgang aus der Stadt sich befunden hat. Aber dann gab es noch weitere Stadttore, nämlich einmal am Moselufer, das in der hochmittelalterlichen Überlieferung als wundersames Tor, Porta Incluta bezeichnete Tor, das gleichsam die Römerbrücke mit der antiken Stadtmauer verzahnt hat. Dann gab es im Süden ein weiteres Stadttor, die Porta Media, die auf der Höhe heutige Saarstraße, Kreuzung Töpferstraße gewesen war und auch archäologisch nachgewiesen ist. Und dann gab es im Südosten auf der Heiligkreuzer Höhe die Porta Alba, ein weiteres Stadttor. Porta Media und Porta Alba sind archäologisch exakt nachgewiesen. Die Porta Media hat ungefähr dieselben Dimensionen wie die Porta Nigra gehabt. Aber diese Tore verschwinden im Laufe der Zeit. Warum? Weil sie, also Porta Media und Porta Alba, außerhalb dann auch der hochmittelalterlichen Befestigung zu liegen kamen und zerstört worden sind, weil die Trierer Stadtgemeinde befürchtet hat, dass, was auch öfters passiert ist, dass sich Gegner der Stadt dort einnisten und diese Bauten als Burganlage nutzen. Und die Porta Alba ist das letzte Tor, was um 1240 von Trierern zerstört wird, wie wir auch aus einem Bericht eines Dominikaners Thomas von Cantimbré wissen. Die Porta Nigra aber hat überdauert. Und sie hat überdauert, weil sie eine christliche Umnutzung erfahren hat. Hintergrund ist ja bekanntlich, dass sich im Ostturm der Porta Nigra im 11. Jahrhundert ein griechischer Eremit namens Simeon niedergelassen hat, der, nachdem er nach Trier gekommen war und mit dem damaligen Trierer Erzbischof Poppo eine Pilgerfahrt nach Jerusalem unternommen hat, wo Simeon selbst, der aus Syrakus stammte, lange in Konstantinopel gelebt hatte, aber dann auch in Jerusalem lange selbst gelebt und gewirkt hatte. Dann ist er mit dem Erzbischof zurück nach Trier gekommen und hat sich hier niedergelassen. Es war eine sehr gebildete Persönlichkeit, die etliche Sprachen fließend sprach, ein Intellektueller der damaligen Zeit, und der sich dann aber durchaus in Anlehnung an das Eremitenwesen im Nahen Osten gegen Ende seines Lebens in diese Porta Nigra zurückgezogen hat und dort hat einschließen lassen, natürlich täglich verpflegt wurde, auch noch mehrere Jahre dort gelebt hat. Und als er dann gestorben ist, ist er in der Porta Nigra auch bestattet worden. Sein Freund, der Erzbischof, hat zu seinen Ehren ein Kanonikerstift unmittelbar westlich der Porta Nigra anlegen lassen und hat dann als Stiftskirche für die Kanoniker das zweite Obergeschoss der Porta gewählt, während das untere Obergeschoss als Pfarrkirche für die Personen des Stadtquartiers in der Folgezeit fungierte. Man hat die Durchgänge der Porta zugeschüttet und dann von der Stadtseite eine große Freitreppe auf das erste Obergeschoss geführt. Und in der Folgezeit, ja, fungierte die Porta Nigra über viele Jahrhunderte als eben Doppelkirchenanlage. Und als man dann im hohen Mittelalter hingegangen ist und hat jetzt die mittelalterliche Stadtmauer errichtet, und zwar in dem nördlichen Abschnitt, aber auch in dem moselseitigen Abschnitt, diese Stadtmauer auf die antike, vorher abgetragene Ummauerung draufgesetzt hat, da hat man als neues Nordtor unmittelbar östlich, also neben der Porta Nigra, dann ein neues Tor errichtet, das Simeonstor, das dann im weiteren Verlauf des Mittelalters auch immer wieder ausgebaut und erweitert worden ist. Und Teile des barocken Simeonstores sind ja auch in der aktuellen Ausstellung im Städtischen Museum zu bewundern.
Sie hatten vorhin schon angedeutet, dass dann im 12. Jahrhundert begonnen wird, eine neue Trierer Stadtmauer zu bauen, die den nun kleineren Bereich der mittelalterlichen Stadt umfasst. Warum hat man sich nun dazu entschieden, diese offene Stadt wieder zu befestigen? Und wie hat man das finanziell und auch vom Arbeitsaufwand her bewerkstelligt?
Dass eine umfassendere Befestigung vonnöten war, das haben im Laufe der Zeit diverse Ereignisse, die die Einwohnerschaft erfahren lassen. Ich hatte ja bereits erwähnt, dass es ja 882 zu einem Einfall von einem Wikingerheer gegeben hat, das 882 in der Stadt weilte und enorme Zerstörungen angerichtet hat. Nachgewiesen sind die im Bereich des Domes mächtige Brandspuren, aber auch das Kirchenschiff der Benediktinerabtei St. Maximin ist so zerstört worden, dass dann ein kompletter Neubau vonnöten geworden ist. Den Normannen konnte man damals wenig entgegensetzen. Sie sind dann unmittelbar nach diesem Einfall weitergezogen, die Mosel flussaufwärts, wurden bei Remich, also bei dem heute luxemburgischen Remich, dann von einem Heer gestellt, das unter anderem angeführt worden ist von dem damaligen Metzerbischof, der in einem Gefecht dann gefallen ist. Aber die Normannen haben dann gemerkt, oh, der Widerstand wird hier an der Mosel stärker und haben sich in der Folgezeit dann wiederum aus hier dieser Region zurückgezogen. Aber das war schon ein großer Schock für die Stadt Trier und ihre Bevölkerung. Und man kann übrigens auch beobachten, dass danach das Stadtgefüge enorm umstrukturiert wird. Es entsteht dann ein neuer Markt, der Hauptmarkt mit seinem Immunitätskreuz von 958 vor der Dombefestigung. Und das bis damals noch weitgehend genutzte rechtwinklige Straßenraster des antiken Triers wird nun aufgegeben zugunsten von neuen Gassenverläufen, die sich aus Trampelpfaden zwischen den Ruinen heraus entwickeln. Und die wichtigste neue Verbindung wird nun diejenige vom Hauptmarkt zur Römerbrücke, womit das antike Straßengefüge radikal geschnitten wird. Das sind also alles Neuerungen, die auch mit diesem Normanneneinfall zusammenhängen. Dann gibt es im 11. Jahrhundert zwei Ereignisse militärischer Art, die sich auch im Siedlungsgefüge der Stadt abspielen. Das ist einmal im Jahre 1008. Da kommt es nämlich zu einer Auseinandersetzung um einen Kandidaten aus dem Haus der Luxemburger Grafen, Adalbero von Luxemburg, der Propst von St. Paulin war und eben Erzbischof von Trier werden wollte. Und das ist ihm verweigert worden. Und daraufhin hat er die antike Palastaula, also die sogenannte Konstantinbasilika, okkupiert und als Burg genutzt. Und diese Burganlage wurde dann von Truppen des Königs des Heiligen Römischen Reiches, Heinrich II., belagert. Und der hat sogar versucht, mit Machinae, wie es in den Berichten heißt, also mit Angriffstürmen durch die untere 8 Meter hohen Fensteröffnungen zu gelangen, was ihm nicht gelungen ist. Aber das ist ein militärisches Ereignis innerhalb der Stadt. Und dann kommt es 1096 eben zu dem Eintritt von Kreuzfahrerhorden auf dem Zug nach Jerusalem in die Stadt und die Bedrohung der jüdischen Gemeinde durch diese Gruppen. Und nachdem die ihre Sakralgegenstände dann in der Domus Jerusalem versucht hatten zu sichern, sind sie ebenfalls in die Palastaula, die erzbischöfliche Burg, geflüchtet und wurden dort beschützt durch die Dienstmannen des Trierer Erzbischofs. Da aber der Kreuzfahrer-Mob viele tausend Personen stark gewesen ist, konnte der Erzbischof die Juden auf Dauer nicht schützen und er hat sie dann gezwungen, damit sie überleben, sich zwangstaufen zu lassen. Das sind also Ereignisse, die auch unmittelbar vor dem Beginn der Errichtung dann der Stadtmauer, der mittelalterlichen Stadtmauer, gut eine Generation später stattgefunden haben. Und ich denke, dass große Teile eben der Trierer Bevölkerung zur Einsicht gelangt waren, dass so eine Befestigung vonnöten ist. Und um ein solches großes Unternehmen, was unheimlich viel Manpower, aber eben auch Ressourcen und vor allem finanzielle Ressourcen bedurfte, dann zu initiieren, mussten eben möglichst alle Gruppen der Stadtbevölkerung an diesem Vorhaben beteiligt sein. Und das führte dann letztendlich dazu, dass neben dem Trierer Erzbischof und dem Domkapitel auch die Führungsfamilien der Trierer Bevölkerung, die ministerialen Geschlechter, mit an diesem Vorhaben beteiligt gewesen sind. Und diese Mitbeteiligung dann an der Planung und der Ausführung des Baus der mittelalterlichen Stadtmauer stehen sozusagen am Anfang auch eines Prozesses, der dann im weiteren Verlauf des 12. Jahrhunderts nachher in der Gemeindebildung, der Herausbildung der Stadtgemeinde von Trier mündet, mit Vertretern eben dieser ministerialen Familien an der Spitze, Vertretern dieser Familien, die gleichzeitig auch die Mitglieder des erzbischöflichen Gerichtes, des Schöffengerichtes stellen. Und denen es dann im weiteren Verlauf des Mittelalters gelingt, ja, als repräsentative Vertreter der Stadtgemeinde zu fungieren, indem sie auch ein in der Mitte des 12. Jahrhunderts dann entstandenes Stadtsiegel als Beglaubigungsmittel führen und indem sie sich dann auch für ihre Sitzungen und Beschlüsse in einer Domus Civitatis, also in einem Ratshaus, treffen. Also das sind diese Gruppen, Erzbischof als Stadtherr, Domkapitel und dann die Führungsgruppen der Stadt, die gemeinsam dieses Großbauprojekt einer Stadtmauer angehen. Und begonnen wird dies offenkundig dann in den 20er Jahren des 12. Jahrhunderts, indem man hingeht und zunächst mal einen südlichen Mauerabschnitt angeht und plant, zunächst als Graben- und Wallanlage zwischen den Kaiserthermen als Großbau, der damals ja noch in Ruinen stand und ja auch heute noch oberirdisch wahrnehmbar ist im Osten, und den sogenannten Barbara-Thermen bzw. der Römerbrücke im Westen. Und daran anschließend hat man dann einen neuen Abschnitt von den Kaiserthermen nach Norden in Richtung dann der dortigen ehemaligen antiken Befestigung angelegt, der ja auch heute noch in Ansätzen entlang der Ostallee bzw. der Weimarer Allee zu beobachten ist. Das sind zwei Mauerabschnitte, die komplett neu errichtet werden, während man im Norden und im Westen sich auf die ehemalige antike Stadtbefestigung setzt, die man bis auf den Untergrund abträgt und sich dann auf die Außenseite draufsetzt. Während die antike Stadtbefestigung im Fundamentbereich rund 4 Meter breit gewesen ist, im Aufgehenden immerhin noch 3 Meter, ist die mittelalterliche Stadtbefestigung nur etwa 1 Meter bis 1,5 Meter breit. Und die mittelalterliche Ummauerung wird komplett in ihrem ersten hochmittelalterlichen Zustand aus antikem Abbruchmaterial, aus recyceltem Altmaterial erbaut. Und dafür stehen natürlich eine ganze Reihe von noch aufrecht wahrnehmbaren Resten von römischen Großbauten zur Verfügung. So sind bei dem südlichen Mauerabschnitt der hochmittelalterlichen Befestigung große Teile des antiken Forums in diese Befestigung gewandert. Dieses Forum, was noch als Vettus Forum, also als alter Markt in der schriftlichen Überlieferung auftaucht und das sich in der Bereich der heutigen Europahalle bis zur Neustraße erstreckte. Und das dann eben vollständig verschwindet, weil es abgerissen wird. Und es gibt dann auch eine neue Straße, die errichtet wird, die auf das neue Südtor der Stadtmauer zugeführt wird, die Nova Platea oder heute Neustraße. Und das ist ein ganz interessanter Befund, diese Neustraße, die im 12. Jahrhundert entsteht. Die wird nämlich durch einen antiken Großbau geführt. Es ist eines der wenigen Beispiele, die ich kenne, wo eben ein antiker Monumentalbau zu einer Straße mutiert. Das ist nämlich die spätantike Marktbasilika, also die Markthalle des spätrömischen Triers, die zum Forumsbereich gehört, in Nord-Süd-Ausrichtung ungefähr 75 Meter lang, rund 28 Meter breit gewesen ist. Und man geht nun hin und schlägt die Stirnseite ab im Norden und Süden, setzt sozusagen auf die Fundamente der südlichen Stirnseite das neue Tor, das Neutor, was aus der mittelalterlichen Stadtsiedlung herausführen wird nach Süden in Richtung St. Matthias und baut dann an die Innenseiten oder gegen die Längsseiten dieser Basilika die Häuser entlang der Nuvegasse. Und in einem weiteren Verlauf werden Keller dieser Häuser angelegt und die durchschlagen die antiken Estriche dieser Marktbasilika. Und diese Strukturen, auch das Mauerwerk, das Ziegelmauerwerk der Marktbasilika, kann man in vielen Kellern entlang der Neustraße noch heute bewundern. Das ist im Grunde eine archäologische Sensation, ein Befund, den kaum einer in Trier kennt und der auch noch der Aufarbeitung harrt. Also das Forum, das wandert sozusagen in den südlichen Mauerabschnitt der neuen hochmittelalterlichen Befestigung. Im Osten wird ja ebenfalls eine neue Strecke angelegt und die schneidet ziemlich radikal den spätrömischen Palastbezirk. Dieser Palastbezirk, von dem wir ja heute noch die Palastaula, also den Repräsentationssaal der spätrömischen Herrscher, die Konstantinbasilika, kennen und im Süden eben dann die Kaiserthermen, ein Großbau, über den die Forschung ja immer noch streitet, welche ursprüngliche Funktion er denn in der zweiten Hälfte des 4. Jahrhunderts gehabt hat. Ich glaube, es spricht viel dafür, dass dieses Bauwerk zu Zeiten der Herrscher Gratian und Valentinian tatsächlich auch der Aufenthaltsraum, der Wohnort der spätrömischen Kaiser gewesen ist. Dann gab es ja auch weitere Bauten, die zu diesem Palastbezirk gehörten, die zum Beispiel in den 80er Jahren auch archäologisch untersucht werden konnten, als man die Tiefgarage am Palastgarten angelegt hat. Und zu diesem Palastbereich gehörte auch ein riesiger, mehrere hundert Meter langer Zirkus, ein Circus Maximus, der sich östlich der mittelalterlichen Stadtmauer, aber auch des Palastbezirkes im Bereich des heutigen Ostviertels der Stadt Trier befunden hat und der Repräsentationszwecken der spätrömischen Herrscher diente. Und dieses Monument wird zum Beispiel in einer Verkaufs- und Verschenkungsurkunde des Jahres 1101 noch beiläufig erwähnt als Anrainergelände, nämlich als Stadion der alten Stadt, das nun Langgraben genannt wird. Und dieses Monument hat man bei der Errichtung der Stadtmauer komplett niedergelegt, nicht zuletzt auch aus strategischen Erwägungen, damit sich in unmittelbarer Nachbarschaft der neu errichteten Befestigungen nicht ein potenzieller Gegner in so einem Großbau hätte einnisten können. Na, also so verschwinden dann auch durch die Errichtung dieses neuen Großbaus, dieses Großbauvorhabens, die bis dahin noch meterhoch wahrnehmbaren antiken Monumente. Und damit verschwindet auch das Wissen um ihren ursprünglichen Standort, denn die werden dann nicht mehr erwähnt. Und um die genaue Lage dieses Zirkus gibt es auch heute in der Archäologie noch durchaus divergierende Meinungen.
Wie unterscheidet sich jetzt diese Stadtmauer von der römischen oder wo ähnelt sie ihr auch in Bezug auf Höhe, Bewaffnung, Türme und so weiter? Dass sie kleiner ist, hatten wir ja eben ja schon gesagt.
Genau. Also sie umfasst dann eine Fläche von etwa 138 Hektar im Vergleich zu den 285 Hektar antik ummauerte Fläche. So als salopper Vergleich nochmal, 285 Hektar sind etwa 400 Fußballfelder, 138 Hektar sind knapp 200, also 193 Fußballfelder etwa Fläche. Das ist also schon mal deutlich weniger. Die Länge ist auch natürlich unterschiedlich. Die antike Befestigung weist eine Länge von 6,4 Kilometern auf. Damit ist sie die größte derartige Anlage nördlich der Alpen, was auch damit zusammenhängt, dass sie in Zeiten des Friedens errichtet worden ist, also nicht unter militärischem Druck, denn andere antike Stadtmauern in Gallien, die waren wesentlich kleiner, weil man sie hastig errichten musste innerhalb kürzester Zeit und dann umschlossen diese nur noch geringe Flächen der einstmal besiedelten Areale. Aber zum Vergleich, Trier 6,4 Kilometer, Rom, die Aurelianische Mauer, hat eine Länge von 19 Kilometern. Ne? Das ist also nochmal eine andere Hausnummer. Aber die mittelalterliche Stadtmauer hat eine Länge von etwa 4,4 Kilometern. Über die Höhe kann man sich durchaus streiten. Es gibt Wissenschaftler, die sagen, die antike Mauer hat eine Höhe von etwa 8 Metern oder 8,5 gehabt. Wenn man den Anschluss sich an der Porta Nigra anschaut, dann gewinnt man den Eindruck, dass die gar nicht mal so hoch war, sondern vielleicht eine Höhe von 6 Metern gehabt hat. Möglicherweise ist diese Höhe dann in der Spätantike noch mal ein bisschen aufgestockt worden. Die Höhe der mittelalterlichen Befestigung dürfte so rund etwa 6,5 bis 7 Meter betragen haben. Die mittelalterliche, also kleinere Ummauerung hatte wesentlich mehr Durchlässe, Tore, immerhin 11. Während die antike Befestigung, je nachdem wie man zählt, 4 oder 5 hatte. Also mit in der spätrömischen Zeit mit dem Amphitheater, also 5 Tore. Und beide Befestigungen wiesen eine große Zahl von Türmen auf. Also bei der antiken Befestigung geht man von mindestens 47 aus, sind möglicherweise ein bisschen mehr. Bei der spätmittelalterlichen Stadtbefestigung von 60, was bedeutet, dass die Abstände zwischen den Türmen der mittelalterlichen Befestigung wesentlich geringer waren als die bei dem antiken Bauwerk. In beiden Fällen war den Anlagen ein Graben vorgelagert. Wir haben für die antike Stadtbefestigung 2 Gräben nachgewiesen. Einen älteren, der in unmittelbarer Nähe zum Bauwerk entstanden ist, der dann im 3. Jahrhundert aber in großen Teilen aufgegeben wurde, und dann etwas weiter entfernt ein breiterer, größerer Graben, der dann im 4. Jahrhundert angelegt wird. Auch die hochmittelalterliche Mauer ist mit einem Grabensystem zusätzlich gesichert worden, das aber nur in einigen Bereichen Wasser geführt hat, nämlich in ihrem südlichen Abschnitt. Und wir wissen für das weitere Mittelalter, für das späte Mittelalter, dann eben auch von den Nutzungsmöglichkeiten, auch den ökonomischen, aber auch sonstigen Nutzungsmöglichkeiten dieses Grabens, der nämlich unter die Verwaltung gefallen war des städtischen St. Jakobs-Hospitals, das im Bereich der von der Fleischstraße nach Westen abgehenden Straße Jakobsspitälchen sich befunden hat. Das ist das Hospital der Trierer Bürgerschaft, das einerseits eben zur Pflege von fremden Pilgern diente, aber auch als so eine Art Seniorenresidenz für reiche Trierer, in die man sich dann einkaufen konnte. Und dieses Jakobshospital war auch zugleich ein großes Wirtschaftsunternehmen. Und man hat zum Beispiel im wasserführenden Südabschnitt des Grabens vor der Stadtmauer dann im späteren 14. und 15. Jahrhundert Setzfische ausgesetzt und ja, dort eine regelhafte Teichwirtschaft betrieben, ist auch im Winter hingegangen, und das wissen wir aus den Rechnungen des Hospitals, und hat dann, wenn der Graben zugefroren war, das Eis aufgeschlagen, damit die Fische überleben konnten. Vor dem östlichen Abschnitt der Stadtmauer, da führte der Graben kein Wasser, und ab der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts hat man dort durch das Hospital Hopfenanbau betrieben. Ganz interessant, denn die Stadt fängt 1455 an, erstmals in Eigenregie Hopfenbier zu brauen. Und am Anfang bezieht man den Hopfen noch aus einem Anbaugebiet zwischen Aachen und Köln, später dann aus dem Saarland, dem Lothringischen, aber man versorgt sich dann auch selber. Und Hopfenbier ist in diesen Zeiten der sogenannten kleinen Eiszeit, als es zahlreiche Missernten in der Weinwirtschaft, im Weinbau gibt, ein wichtiges Substitutions-, also Ersatzgetränk für die Trierer Bevölkerung. Und durch den Anbau von Hopfen und das Brauen von Hopfenbier wollte die Stadtgemeinde damals die Grundversorgung ihrer Bewohner sichern. Und dann gibt es noch im Westen der Ummauerung, also unmittelbar zwischen Mosel und Stadtmauer, ein Areal, das auch heute ja noch als Schießgraben bezeichnet wird. Und dieser Schießgraben, dort fand immer das sogenannte Papageienschießen statt, wie wir aus der Trierer Rechnung des späten Mittelalters wissen. Da haben nämlich die Zünfte dann mit Armbrüsten auf Papageien geschossen und sich so militärisch für den kriegerischen Ernstfall ertüchtigt. Also ein Grabensystem, was angelegt worden ist, was multifunktional genutzt wurde. Gespeist worden ist übrigens der südliche Grabenabschnitt mit Wasser aus dem Olewiger Tal. Dort wurde der Olewiger Bach abgeleitet, einerseits, um als Stadtbach dann durch die Stadt zu fließen, über die Weberbach, dann durch die Domimmunität, über den Hauptmarkt und die Simeonsgasse, wobei er dann vor dem Stift St. Simeon abzweigte, noch 2 Mühlen angetrieben hat und dann aus dem Stadtbereich herausgeführt wurde. Aber daneben hat man eben aus diesem Olewiger Bach auch den südlichen Abschnitt des Grabens gespeist. Auf was wir vielleicht noch im Augenblick noch nicht zu sprechen gekommen sind, ist die Frage, die aber kurz mal angerissen worden ist, wie bekommt man denn überhaupt so ein riesiges Bauvorhaben finanziert? Um das dann letztendlich zu gewährleisten, ist man im Mittelalter hingegangen, und zwar vergleichsweise spät nach dem Anfang der Bauarbeiten, und hat eine indirekte befristete Verbrauchssteuer, eine Akzise, eingeführt. Dazu haben sich im Jahre 1248 das Domkapitel, die Stadtgemeinde und der Erzbischof verständigt. Diese indirekten Verbrauchssteuern, die waren ja auf Lebensmittel vor allem, aber auch auf weitere Güter angelegt. Und hiermit versuchte man eben einen Teil der enormen finanziellen Aufgaben, die anstanden, um dieses Bauwerk zu finanzieren, dann in den Griff zu bekommen. In Trier ist die Einführung dieser Akzise, wie gesagt, für die Mitte des 13. Jahrhunderts überliefert, und damit ist man durchaus im Trend der Zeit. In Köln hat man beispielsweise eine Akzise im Jahr 1212 eingeführt und in Koblenz im Zuge des dortigen Mauerbaus im Jahre von 1259. In Trier war die städtische Befestigung allerdings kleiner als in Köln. In Köln hat man eine mittelalterliche Stadtbefestigung in zwei Zügen errichtet. Köln hatte ja noch eine antike Befestigung, die etwa 100 Hektar Fläche umschlossen hat. Ein erster hochmittelalterlicher Mauerbau wird in Köln zeitgleich in etwa zu dem Trierer initiiert, nämlich in Köln um 1106, also einige Jahre früher, aber nur wenige Jahre früher. Und dieser neue Mauerbau wird dann eine Fläche von 204 Hektar im Vergleich zu den 138 in Trier umschließen. Aber Ende des 12. Jahrhunderts, 1180, erweitern die Kölner dann ihre Befestigung um eine weitere Mauer, die dann immerhin 400 Hektar Fläche umschließt. Aber Köln ist eben auch eine wesentlich bevölkerungsstärkere Metropole gewesen, wohl die größte im Heiligen Römischen Reich mit rund 30.000 Einwohnern nachher, 12. und 13. Jahrhundert, während Trier dann ab dem späten 13., Anfang 14. Jahrhundert so etwa 10.000 geschätzte Einwohner besessen hat, im Vergleich zu den geschätzten 50.000 Einwohnern der Spätantike. Aber auch mit diesen 10.000, vielleicht auch 12.000 Einwohnern steht Trier am Rande zur damaligen Großstadt im Heiligen Römischen Reich, wie es ja heute mit dem Zehnfachen an Einwohnern, aber auch eben mit einer wesentlich größeren Fläche, die dann zu der Stadt dazu gehört, ebenfalls auf diesem Sprung zur Großstadt definitorisch gesehen wird.
Wird diese Stadtmauer denn auch militärisch getestet? Also anders gefragt, wird Trier angegriffen, und was für einen Effekt hat da die Stadtmauer?
Ja, eine gute Frage, denn in der Tat hat im weiteren Verlauf des Mittelalters die Stadtbefestigung ja durchaus ihre Funktion gehabt. Ich möchte auf drei vielleicht Ereignisse in diesem Zusammenhang eingehen. Das erste sind alles ja spätmittelalterliche Beispiele. Das erste ist das Jahr 1300. Da kommt es zu einer militärischen Auseinandersetzung zwischen der Trierer Stadtgemeinde und dem Grafen Heinrich von Luxemburg. Hintergrund ist, dass die Trierer einen aus ihrer Sicht ungerechterweise errichteten Zollturm an der Mosel oder in der Mosel bei Grevenmacher zerstört haben und daraufhin der Graf sie mit einer Fehde überzieht und in die Trierer Talweite mit einem militärischen Kontingent einfällt. Man muss vielleicht auch dazu sagen, dass wichtig ist zu wissen, dass das Territorium, der Geltungsbereich der Stadt Trier nicht an der Stadtmauer Halt macht, sondern dass eine ganze Reihe von Ortschaften im Mittelalter, die in der Trierer Talweite lagen, zum städtischen Territorium dazugehörten. Dazu gehörte beispielsweise im Osten das Winzerdorf Olewig. Dazu gehörten aber auch Siedlungen im Süden der Stadt bis hin nach Konz. Auch Konz war damals, gehörte zum städtischen Territorium von Trier. Und die noch aus der Römerzeit stammende Saarbrücke bei Konz, die wurde von Trierer Knechten bewacht und auch auf dem westlichen Moselufer, also Trier West, Überbrücken, Euren, alles Orte, die noch zum städtischen Territorium dazugehörten. Und der Graf von Heinrich von Luxemburg versucht jetzt nicht während dieser Fehde die Stadt und damit die Stadtmauern zu belagern. Dazu wäre er wahrscheinlich militärisch nicht in der Lage gewesen. Nein, er geht hin und schädigt die Stadtgemeinde, indem er vor allem die umfangreichen Weinberge und Weingärten niederbrennt, die vor den Stadtmauern liegen, und auch die dortigen Kelterhäuser zerstört, was enorme ökonomische Schäden zur Folge hatte, denn es dauert ja mehrere Jahre, bis man solche Weinareale wieder aufstockt und sie dann einen entsprechenden Ertrag bringen. Das ist auch ja so ein Element, ein typisches Element mittelalterlicher Fehdeführung, dass man, weil die Stadtgemeinde, die ja auch personenstark ist, sich hinter Mauern zurückgezogen hat, auch in Sicherheit wähnen darf, dann anderweitig dann schädigt. Aber man muss ja auch sagen, das war immer noch besser als die Situation vorher, was weiß ich, im 11. Jahrhundert, als es dann zu militärischen Aktionen innerhalb des Siedlungsgebietes kommt, mit der Belagerung etwa der Palastaula, also der erzbischöflichen Burg, etwa durch Truppenkönig Heinrichs II. Also 1300 war so ein Ereignis, wo die Trierer Stadtgemeinde hinter den Stadtmauern sicher ist. Dann gibt es ja über 130 Jahre später ein weiteres Ereignis. Das ist eine mehrjährige ebenfalls Fehde, die sogenannte Manderscheider Fehde. Der Hintergrund ist, dass es eine Vakanz gab auf dem Stuhl des Trierer Erzbischofen und dass dann ja das Trierer Domkapitel in Erscheinung tritt und muss einen neuen Kandidaten wählen, der dann vom Papst auch akzeptiert wird. Und nun gab es aber eine zwiespältige Wahl im Domkapitel zwischen Jakob von Sirk und Ulrich von Manderscheid. Und zunächst war auch die Trierer Stadtbevölkerung auf Seiten von Ulrich, aber verhält sich dann zunehmend abwartend bis ablehnend, als nämlich der Papst auch beiden letztendlich das Pallium, also damit auch die Genehmigung, das Amt des Oberhirten eintreten zu dürfen, verweigert. Und daraufhin überzieht der aus der Grafenfamilie derer von Manderscheid stammende Ulrich die Stadt mit einer Fehde und belagert auch in diesem Zusammenhang die Stadt. Und die Stadt selber muss enorme finanzielle Aufwendungen machen. Sie wirbt unter anderem aus dem Luxemburgischen und Lothringischen über 500 Söldner, davon rund 450 Berittene an, die mit ihrem Tross, mit ihren Knechten allesamt innerhalb der Stadtmauern dann untergebracht und versorgt werden müssen. Es kommt auch zu Zerstörungen der Vororte von Trier, wobei hier interessanterweise nicht der Manderscheider aktiv wird, sondern die Trierer selbst, denn sie brennen die Klostersiedlungen von St. Maximin und St. Matthias nieder, angeblich damit der anrückende Feind sich dort nicht verschanzen kann. Der konkrete Hintergrund ist aber wohl eher derjenige, dass man die dortigen, ja doch erfolgreichen gewerblichen Einrichtungen zerstören wollte, die eine Konkurrenz eben der Trierer Stadtwirtschaft darstellten. So gab es nämlich in St. Maximin Zünfte der Metzger und der Weber, die also relativ erfolgreich produzierten. Und in St. Matthias wurde damals ein nicht unbedeutendes Klosterbier in der dortigen Siedlung gebraut. Also diese Konkurrenz dachte man auszuschalten und hat dann die Siedlungen zerstört. Dass es auf jeden Fall unruhige Zeiten waren, darauf verweisen auch Münzschätze sowohl aus der Region als auch aus dem Trierer Stadtgebiet selber. Ich habe mal einen vorgelegt aus der Kuhnenstraße, der eben aus dem Jahr 1433 datiert, also eine Barschaft, die verborgen wurde und deren Besitzer dann nachher nicht mehr in der Lage war, diese wieder zu heben. Und wenn man mehrere solche Schätze mit der ein und derselben Jahreszahl als Schlussmünze hat, dann spricht man in der Numismatik von einem Schatzfund Horizont und der ist also für diese Zeit der Manderscheider Fehde gegeben. Nichtsdestotrotz konnte der Manderscheider aufgrund eben der Befestigungen, auch der erheblich aufgestockten städtischen militärischen Kontingente, die Stadt nicht einnehmen oder Teile der Stadtmauer erstürmen. Und dann gibt es ein noch berühmtes Ereignis, das dann an der Wende zur frühen Neuzeit angesiedelt ist, nämlich der September 1522, als es zu einer Fehde zwischen dem Trier Erzbischofen Richard von Greifenklau und dem Reichsritter Franz von Sickingen kam. Franz von Sickingen, ein Freund Ulrich von Huttens und Anhänger der Reformation, der gegen das Trierer Erzstift, also den weltlichen Besitz des Erzbischofen, in einer Fehde, die auch als Pfaffenkrieg bezeichnet worden ist, vorgegangen war und mit einem großen Heeresaufgebot von der Pfalz über das Saarland dann nach Trier gezogen ist. Blieskastel und St. Wendel wurden eingenommen und zerstört. Und dann hat sich das Heer von Franz von Sickingen östlich der Stadt niedergelassen. Man hat versucht, die Stadtbevölkerung auf ihre Seite zu bringen, indem man Briefe mit Armbrustbolzen in die Stadt geschossen hat und in diesen Briefen die Bürgerschaft aufgefordert hat, doch die Stadttore zu öffnen, was diese aber nicht gemacht haben. Und es kommt dann auch wiederum zu Zerstörungen von Klostersiedlungen, und zwar von St. Maximin im Norden und St. Barbara im Süden, alle aber außerhalb der Stadtbefestigungen gelegen. Und zum Beschuss auch der Stadt und der Stadtmauern. Und darauf bezieht sich hier in der Tradition von Trier eben auch die Bezeichnung eines Monumentes auf dem südöstlich der Stadt gelegenen Petrisberg, nämlich das sogenannte Franzensknüppchen. Also ein Hügel, eine Knuppe, auf der die Truppen Franz von Sickingen, deshalb Franzensknüppchen, ihre Bombarden und Kanonen aufgestellt haben sollten, um die Stadt zu beschießen. Das ist rein militärtechnisch allerdings relativ unwahrscheinlich, denn dieser Hügel liegt, der ja heute noch vorhanden ist, liegt so weit nordöstlich der Stadt, dass man von dort aus mit den damaligen Geschützen, ja, Trier hätte keinen großen Schaden zufügen können. Allerdings hätte man die Vorortsiedlungen Paulin und Maximin bestreichen können. Interessant ist vielleicht, Klammer auf Klammer zu, dass dieses Franzensknüppchen ein antikes Monument ist, nämlich ein römischer Grabhügel aus dem 2. Jahrhundert, wo wohl der reiche Besitzer einer nahegelegenen Villa bestattet worden ist. Das wissen wir aufgrund von Ausgrabungen des 18. und 19. Jahrhunderts. Im Mittelalter aber glaubte man, dass dieser Tumulus, dieser Grabhügel, das Grab des sagenhaften, mythischen Stadtgründers von Trier, Trebeta, gewesen sei. Und in der frühen Neuzeit hat er dann angeblich als Hexentanzplatz fungiert. Also mehrere Personen, die unter Folter befragt worden sind, ob ihre Zugehörigkeit auch zu solchen Veranstaltungen haben, das ausgesagt. Allerdings dürfte es bei den Aussagen natürlich auch um erzwungene, ja, Informationen handeln, die man den Folterern gegeben hat, damit sie zufrieden gestimmt waren. Also ob der Wahrheitsgehalt so zutreffend ist, darf mit Fug und Recht bezweifelt werden. Aber das ist dieses Franzensknüppchen, an der noch heute dieser Bezug auf die Fehde zwischen Franz von Sickingen und der Stadt haftet. Und es gibt ja auch eine Sickinger Straße, die heute auf den Petrisberg heraufführt. Das alles verweist eben auf diese Fehde, auf diese Belagerung der Stadt, die ebenfalls letztendlich ergebnislos war. Und so zeigen diese drei Ereignisse, 1300, 1433, 1522, dass es durchaus Sinn macht, im Mittelalter so eine große Befestigungsanlage als Riesengesamtprojekt erstmal zu stemmen, zu unterhalten und dann dafür auch immer wieder jährlich enorme Kosten auszugeben. Dass der Stadtmauerbau kostspielig war, das wissen wir aus den seriellen Quellen, den städtischen Rechnungen. Der im späten Mittelalter war zunächst für den Unterhalt oder auch den Ausbau der Stadtmauer Der Rentmeister, das ist also der Finanzchef der Stadtgemeinde, zuständig. Der Name kommt also den Einnahmen von den Renten der Stadt. Dieser Titel ist seit 1291 für Trier überliefert, ist also sicher ein bisschen, das Amt ist sicher ein bisschen älter. Und in den Rechnungen, der Rentmeister Jahr für Jahr, wir haben sie seit der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts überliefert, lückenhaft überliefert. Da finden sich immer wieder Rubriken, das heißt, dit ist der Buwe, also sind die Ausgaben für das öffentliche Bauwesen der Stadt. Und da Jahr für Jahr ist der höchste Posten immer derjenige, der für die Ausgaben, für den Unterhalt, Instandsetzung, Ausbau der Stadtmauern zur Verfügung gestellt wird. Dieser Bereich wird im 15. Jahrhundert dann so vielseitig und so komplex, dass das Amt dann ausgegliedert wird. In der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts und Folgezeit gibt es dann einen städtischen Baumeister, der auch eigene Baumeistereirechnungen jetzt führt. Und dieser Baumeister ist dann teilweise auch für die Entlohnung der städtischen Knechte, also der angeheuerten Soldaten, die Dienst an den Stadttoren oder auf den Türmen tun, zuständig. Und er ist zuständig auch für das städtische Waffenarsenal, das man zur potenziellen Verteidigung der Stadt ja braucht, das aufbewahrt wird im Zeughaus. Dieses Zeughaus befindet sich beim Rathaus, also im heutigen Kornmarkt gelegen. Und auch da gibt es Jahr für Jahr eben die entsprechenden Ausgaben zur Instandhaltung beziehungsweise zum Zukauf von Waffen für dieses Arsenal. Und insgesamt erfahren wir Jahr für Jahr aus diesen Rechnungen eben, an welchen Abschnitten gebaut wurde an der Stadtmauer, was gemacht wurde, so ganz banale Sachen, dass man eben auch die Stadtmauer verschönerte, indem man Türmchen kalkte oder eben also mit einem rosa Verputz, Außenverputz versah. Und das ist auch wieder ganz witzig. Diese rosa verputzten Türme, dieser Verputz, der wird hergestellt aus wiederum antik recyceltem Material. Man hat nämlich in den Barbara-Thermen ist man hingegangen und hat dieses riesige römische Badeareal und deren Ruinen an städtische Konsortien verpachtet und die graben danach Ziegelmauerwerk und die Ziegel werden dann abtransportiert auf den städtischen Bauhof, auch beim Rathaus gelegen, und werden dort zu Ziegelmehl zermahlen und der kommt dann als Zuschlag an den Außenverputz der Trierer Stadtmauer und ja, so wird atomisierte Antike sozusagen dann nochmals im 14. Jahrhundert in diesem Fall verwendet, um die Trierer Befestigungen zu verschönern. Aber auch sonst erfahren wir eben sehr, sehr viel über oder aus diesen erst Stadt- und dann Baumeistereirechnungen zum Erhalt und Ausbau der Stadtbefestigungen. In den 1380er Jahren ist ein Baukomplex ein ganz bedeutender. Das zeigen die zahlreichen Einträge hierzu. Das ist nämlich ein fünfgeschossiger Turm, der vor dem nördlichen mittelalterlichen Stadttor von Trier errichtet wird, der sogenannte Turm Ramsdonk. Der wird also in mehreren Jahren dann erbaut, ist fünfgeschossig und hat damals eben auch die Porta Nigra überragt und muss ein gewaltiges Bauwerk gewesen sein. Im weiteren Verlauf des Mittelalters fungiert dieser Turm dann übrigens auch als städtisches Gefängnis, ne, in dem dann ja die Inhaftierten dann eine Zeit lang weggeschlossen worden sind. Das ist dieser Turm Ramsdonk. Ja, und es gibt eine Dissertation, die sich mit diesen Baumeistereirechnungen beschäftigt hat, einer Kollegin, Marjena Kessler, die heute das Amt für städtische Denkmalpflege in Trier seit kurzer Zeit leitet und die sich eben auch mit den zahlreichen Aussagen zur Stadtmauer aus diesen Baumeistereirechnungen befasst hat und die sehr schön auf Karten etwa eingetragen hat, Jahr für Jahr, wo man denn dann nach Auskunft dieser seriellen Quelle an den Stadtbefestigungen hat und Ausbesserungsarbeiten geführt hat. Ein anderer Punkt, der in diesen Baumeistereirechnungen immer wieder auch auftaucht, sind natürlich auch andere Bereiche öffentlichen Bauens, zum Beispiel das Pflastern von Gassen, von Straßen. Und so kann man sehr schön feststellen, welche Straßen denn im Mittelalter in Trier überhaupt gepflastert waren. Das sind vor allem natürlich die Hauptstraßen im Zentrum, im Kern. Und je weiter man dann an die Peripherie kommt, wo auch die sozial ärmeren Bevölkerungsschichten dann lebten, umso weniger Pflasterungen sind da nachgewiesen. Dann haben wir da nur noch so vermatschte Wege, die vor allem bei schlechtem Wetter dann nur schwer zu begehen waren. All das Hinweise aus diesen Baumeisterei-Rechnungen, ebenso wie zum Beispiel Informationen, von wo das Baumaterial eigentlich herkommt. Und da sehen wir dann eben auch, dass anders als das im hohen Mittelalter bei der Errichtung der Stadtmauer der ursprünglichen der Fall gewesen ist, dass die ja nahezu komplett auf die antiken Ruinen als Steinbruch zurückgreifen, dass im weiteren Verlauf des späten Mittelalters man nun hingeht und bergfrisches Material bezieht. Einerseits aus den Kalkbrüchen des Luxemburgischen, die Kalksandsteinbrüche des Luxemburgischen, andererseits aber auch den Buntsandstein, der auf dem Trier gegenüberliegenden westlichen Moselufer ansteht. Und aus diesem Buntsandstein werden dann ja auch während der frühen Neuzeit dann Bollwerke, die dann vor die Stadtmauer gesetzt werden, errichtet, wie zum Beispiel der sogenannte Rote Turm im Süden der Stadt, der in den 30er Jahren des 16. Jahrhunderts entsteht.
Sie hatten eben schon bei der Schilderung des Angriffes von Franz von Sickeningen diesen Übergang dargestellt. Einerseits arbeitet man noch mit den Waffen, die verwendet wurden, als die Stadtmauer gebaut wurde. Andererseits geht man nun in den Beschuss über mit Schießpulverwaffen, mit Kanonen und Ähnlichem. Als Ausblick auf die frühe Neuzeit, über die ich auch mit Frau Kessler sprechen werde, wie geht es jetzt mit der Trierer Stadtmauer weiter, wenn wir aus dem Mittelalter rausgehen?
Ja, wir haben Beschuss seit dem 15. Jahrhundert auch immer wieder dokumentiert, auch von anderen Fehden und Belagerungen, zum Beispiel aus dem Lothringischen, auch aus Metz, wo wir übrigens eine sehr gute Überlieferung haben und wo die dortigen Befestigungen auch sehr gut erforscht sind, auch gerade in ganz rezenten Publikationen. Aber es ist auch klar, dass man auf diese neuen Militärtechniken, auf diese neueren Waffen dann zunehmend reagieren muss, um die Stadtmauer dann auch entsprechend verteidigungsfähig zu gestalten. Dennoch muss man erstmal sagen, dass die Stadtmauer im weiteren Verlauf des 16. Jahrhunderts in einem sehr desolaten Zustand war. Wir wissen das daher, weil Trier in den späten 1560er und 70er Jahren einen Prozess geführt hat vor dem Reichskammergericht in Wetzlar. Da ging es um die Reichsunmittelbarkeit der Stadt. Die Stadtgemeinde selbst wollte den Trierer Erzbischof nicht mehr als ihren Stadtherrn anerkennen. Der Erzbischof, der auch kaum noch in Trier weilte, sondern längst im Laufe des späten 14. und 15. Jahrhunderts an seine Residenz, zuerst Nebenresidenz, dann Hauptresidenz nach Koblenz mit dem Ehrenbreitstein abgezogen war und dort residierte. Der Hintergrund ist, dass es wesentlich attraktiver schien, an der prosperierenden Hauptwirtschaftsachse des Rheines zu sitzen, als abseitig hier an der Mosel. Und so beschwert sich auch der städtische Rat einmal im 16. Jahrhundert in einem Schreiben, dass wir an den Enden der Tütschen Lande gelegen sind. Also, dass wir eben an dieser Peripherie liegen. Das ist ja, man hat den Eindruck, alles kehrt immer wieder, wenn man hier in Trier sich umhört und vor allem auf die Verkehrsanbindung zu sprechen kommt, dann hört man oft dieselben Klagen. Also, der Trierer Erzbischof sitzt nicht mehr in der Stadt und die Stadtgemeinde fühlt sich eben durch ihr Repräsentationsorgan, den Rat, bestens vertreten und man versucht eben als reichsunmittelbar anerkannt zu werden, also als direkt dem Kaiser unterstellt zu sein. Und man führt einen 12 Jahre währenden Prozess, aber den verliert man. Und letztendlich, ja, 1580 ist dieser Prozess abgeschlossen unter dem Erzbischof Jakob von Elz. Und in der Folgezeit sinkt dann Trier auf den Status eines kurtrierischen erzstiftlichen Landstädtchens herab. Und Jakob von Eltz kommt, nachdem ihm durch das Reichskammergericht Trier definitiv zugesprochen worden ist, an die Mosel und führt dann oder lässt dann eine Visitation auch der Stadtmauer durchführen im Jahr 1580. Und da wird minutiös aufgelistet, welche enormen Schäden diese Ummauerung mittlerweile aufweist, die also in einem nicht verteidigungswürdigen Zustand damals gewesen ist. Dann haben wir ja rund eine Generation später den Anfang des sogenannten Dreißigjährigen Krieges. Und im Zuge dieses langjährigen kriegerischen Ereignisses kommt es immer wieder auch zu Besatzungen von Trier durch spanische und französische Truppen. Es werden dann auch Reparaturen an einzelnen Abschnitten der Stadtmauer durchgeführt. Und das setzt sich im Grunde auch im weiteren 17. und beginnenden 18. Jahrhundert fort, während französischer und österreichischer Besatzungen. Man investiert dann eben auch in Bollwerke, die also der Stadtmauer vorgelagert sind. Und was ab den 1690er Jahren dann geschieht, ist, dass man das am Moselufer gelegene Benediktinerkloster St. Martin, dass man das in die Befestigungen einbezieht. St. Martin, das ja heute ein Studentenwohnheim ist. Und dort wird eine französische Garnison dann etabliert. Und schließlich geht man dann hin, ab dem zweiten Jahrzehnt des 18. Jahrhunderts, also zwischen 1716 und 1721, und baut jetzt in etlichen Bereichen, vor allem im Westabschnitt, aber auch im Südabschnitt des Stadtmauerverlaufes, eine neue Stadtmauer. Und das ist ganz witzig. Es gibt dazu dann auch Ratsbeschlüsse, die also sagen, dass diese neuen zu errichtenden Mauern aus dem zuvor niedergelegten oder auch in dem Stadtgraben liegenden Mauerzügen der mittelalterlichen Stadtmauer wiedererrichtet werden sollen. Und dann kommt es ja praktisch zur erneuten Wiederverwendung ursprünglich einmal antiken Abbruchmaterials, das schon in der hochmittelalterlichen Mauer verbaut war, jetzt in der frühneuzeitlichen Mauer. Und diese Mauer, mehr schlecht als recht, überdauert dann ja auch den Untergang des Alten Reiches. Und dann kommt es ja zuerst nochmal zur kurzzeitigen französischen Besatzung seit 1794. Und dann nach dem Wiener Kongress wird Trier dann den preußischen Rheinlanden zugeschlagen. Und unter den Preußen erhält die Stadtmauer nochmal so eine letzte Funktion. Das ist sozusagen ja der Steuerbezirk. Denn 1820 hat Preußen dann allgemein eine Verbrauchssteuer, eine Mahl- und Schlachtsteuer eingeführt. Und die war an den Stadttoren zu errichten. Und deshalb blieb auch eine marode Stadtmauer weiter bestehen, damit eben man nicht diese Steuererhebungsstellen umgehen konnte, indem man dann, was weiß ich, mit seinen Waren durch die Vorgärten ins Stadtinnere gelangen könnte. Und als dann nach der Reichsgründung 1875 diese Mahl- und Schlachtsteuer abgeschafft wurde, da war dann auch die letzte Funktion sozusagen der Stadtmauer hinfällig. Und dann ist man hingegangen und hat diese komplett einschließlich der Stadttore niedergelegt und hat dann vor der Stadt ja Alleen und Parkanlagen angelegt und auf der gegenüberliegenden Seite dann mit Neubauten begonnen. Dann entstehen eben viele der Häuser- und Villenanlagen, die wir heute noch an Ost- und Südallee in Teilen zumindest wahrnehmen können. Dennoch gibt es auch weiterhin geringe Reste, ne, der mittelalterlichen und dann frühneuzeitlichen Stadtmauer, die man heute im Stadtbild sehen kann. Einmal diesen Abschnitt beim Rheinischen Landesmuseum bis hin zum Mustor, also an der Weimarer Allee. Dann an der Südallee so einen Abschnitt, der einerseits von den Kaiserthermen, die ja im Mittelalter dann als Stadttor fungierten, abgeht, einschließlich dann des Roten Turmes auf der Höhe von Neustraße rüber zur Saarstraße und schließlich dann im Nordwesten der Stadt der sogenannte Schießgraben und dortige Reste der städtischen Befestigung. Aber das sind wirklich nur noch partielle Überreste, die man im Aufgehenden, das heißt also in der dritten Dimension, wahrnehmen kann.
Angenommen, Sie könnten sich die Ressourcen, die Sie brauchen, nehmen und es wäre auch egal, ob Sie irgendwo eine Straße, einen Marktplatz oder einen Keller aufreißen. Wo würden Sie noch graben, um was über die Trierer Stadtmauer herauszufinden und was wäre Ihre Fragestellung dahinter?
Also zwei Punkte, die ich gerne klären würde. Das eine ist das definitive Alter der Mauer um die Trierer Domimmunität. Dazu müsste man sich nochmal ein Areal vornehmen, in dem sowohl die Mauer als Anschluss auch der davor gelagerte Graben untersucht werden könnte. Und wenn man da mit entsprechender zeitlicher und finanzieller und personaler Ressource dran ging, bin ich sicher, dass man definitivere Aussagen über das Alter dieser Befestigung machen könnte, was mich sehr interessieren würde für die gesamte Stadtgeschichte. Und dann gibt es einen weiteren Punkt, weil er auch in der Forschungsgeschichte zur Stadtmauer eine gewisse Rolle spielt. Es gibt Überlegungen dazu, ob dieser hochmittelalterlichen Ummauerung nicht doch noch eine etwas ältere Befestigung zugrunde liegt aus dem 11. Jahrhundert. Es gibt dazu ja Indizien allenfalls. Das eine ist eine Schriftquelle, es ist ein Gedicht aus dem 11. Jahrhundert, das sich heute in England in einer Liederhandschrift in Cambridge befindet und in der eine allegorische Figur, entweder ist es Die ist gemeint, die Kirche von Trier oder vielleicht auch die Stadt von Trier, dem Trierer Erzbischof Poppo die Bitte anträgt, doch eine Stadtbefestigung, also eine Ummauerung zu errichten. Und dann gibt es, wenn man sich den Verlauf der mittelalterlichen Stadtmauer anschaut, sowohl im östlichen als auch im südlichen Mauerabschnitt, so zwei, wie soll man sagen, zwei Einkerbungen, also wo jeweils der Stadtmauerbereich von einer Ideallinie gleichsam abweicht und nach innen geführt worden ist. Und da hat die Forschung angenommen, dass diese Abweichungen, dass die möglicherweise mit einer älteren Mauer, die dann diese beiden Endpunkte verbunden hat, in Verbindung zu bringen ist. Und es sind schon mal Untersuchungen sozusagen im Bereich einer Ideallinie zwischen diesen beiden Endpunkten vorgenommen worden. Vor vielen Jahren hat mal die städtische Denkmalpflege im Bereich des Palastgarten eine Sondage anlegen lassen, um eine solche dort postulierte ältere Befestigung zu finden. Das Ergebnis war allerdings negativ. Nur ist das noch kein endgültiger Beweis, weil eine mögliche Befestigung ja vielleicht A auch einige Meter weiter rechts oder links hätte verlaufen können und B, weil man vielleicht auch nicht tiefgründig genug Untersuchungen angelegt hat. Also das wäre nochmal so ein Punkt, an den man rangehen könnte, sollte, um ja zwei Fragen eben aus der Vorgeschichte der hochmittelalterlichen Stadtmauer zu klären. A, wie alt ist also die Befestigung um die Domimmunität? Und B, gab es schon eine erste größere Gesamtbefestigung, also ein Projekt, das dann womöglich auch in die Zeit dieses sehr wirkmächtigen Erzbischofs Poppo von Babenberg zu datieren wäre, der dann ja nicht nur das Stift St. Simeon und die Umwandlung der Porta Nigra zur Doppelkirche initiiert hat, sondern der ja auch den Westabschnitt des Domes in Auftrag gegeben und vorangetrieben hat und eine große Prachtstraße, eine Via Triumphalis von der Porta Nigra bis zum Hauptmarkt hat anlegen lassen. Also dann würde eine postulierte, aber bislang nicht nachgewiesene derartige Befestigung in dieses große Bauprogramm dieses von 1016 bis 47 amtierenden Erzbischofs passen. Ja, das wären so die zwei Fragestellungen, die ich mir vorstellen könnte, anzugehen, wenn die Ressourcen unbegrenzt wären.